Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 105, Technisches Erwachen 2026. Damit starten wir in Logbuch Digitalien 2026. Bist du gut ins Jahr gekommen, Christian?
Grundsätzlich ja.
Grundsätzlich ja. Und in digitaler Hinsicht auch?
Eher,
oder ein Virus eingefallen?
Nee, Virus nicht, aber ich habe eher so Weltschmerz. Vielleicht trifft es das.
Okay, alles klar. Lassen wir es einfach offen. Genau, wir haben geguckt, so ein bisschen auch im Hinblick auf das kommende Jahr, was uns vielleicht bewegen wird, und ist ja auch schon einiges passiert in Digitalien, unter anderem Anfang des Jahres geht ja immer die CES, die Consumer Electronics Show in Las Vegas, über die Bühne. Ich glaube, neben der IFA ist es ja die weltgrößte Unterhaltungselektronikmesse. Da habe ich so zwei, drei Stories gefunden, über die wir heute sprechen möchten. Und es gibt viele weitere News aus der digitalen Welt. Wir haben uns aber überlegt, weil wir ja letztens auch einen Kommentar bekommen haben, dass wir so die Open-Source-Welt ein bisschen unter den Tisch kehren, was aber eigentlich gar nicht stimmt, haben wir uns überlegt, wir starten in diese Sendung ja mit einem Thema, was Open-Source-Bezug hat, Christian. Und du bist gerade dabei, dich zu beschäftigen mit Alternativen zu den Angeboten der großen Tech-Giganten.
Genau, also ich glaube, jeder, der so ein bisschen die Nachrichten verfolgt, merkt ja, dass Trump und ähnliche, gerade auch in ich sag mal, Angriffs-Kriegsmodus vielleicht sind. Und die große Frage, die sich natürlich stellt, ist, was passiert, wenn, wie auch immer gelagert, der Stecker gezogen wird? Also ich bin jetzt gar nicht mal bei der Frage Krisenvorsorge und Stromausfall, was nochmal so ein extra Thema wäre, sondern wo liegen eigentlich unsere Daten? Das ist natürlich für uns sehr bequem. Wir nutzen Microsoft-Produkte, Microsoft Office 365, eine Google, ein Amazon-Service und so weiter und so fort. Was die wenigsten nur wissen, ist, der Kreis der Daten, wo sie liegen, das sind ja nur zwei, drei große. Meistens ist es Amazon, also AWS, Amazon Web Services, oder halt Microsoft mit Azure beziehungsweise Microsoft eigenen Cloud-Diensten.
Genau, die kaufen sich da quasi ein. Die kaufen da auch Kapazitäten in diesen Rechenzentren. Genau,
und falls praktisch Amerika sagen würde, stopp, man kann das nicht mehr nutzen, dann nützt uns unser deutsches Vertragswesen auch nicht, dann sind die Daten einfach in Amerika auf dem Server und im Zweifelsfall weg. Und wir kommen dann nicht dran. Das mag für Fotos schmerzen oder vielleicht auch je nachdem, wie viel man fotografiert, verschmerzbar sein. Aber sobald die Kontaktdaten weg sind oder vielleicht auch die Kalenderdaten oder Mails oder ähnliches, dann ist man so ein bisschen aufgeschmissen. Und ich beschäftige mich unter dem, es gibt im Internet, wenn ihr mal guckt, gibt es gerade so eine Hashtag-Bewegung, digitale Souveränität. Es gab auch den Chaos Communication Kongress, da hat Marc-Uwe Kling das ja auch nochmal mit dem Dick Day ein bisschen promotet, dass man sich immer mehr Gedanken macht, wie kommt man sukzessiv Schritt für Schritt von amerikanischen Diensten weg, beziehungsweise wie kann man eine zweite Instanz aufbauen. Und damit habe ich mich intensiv gerade beschäftigt und bin noch dabei.
Genau, da kann man natürlich deutsche Dienste nutzen, die auch so ähnlich funktionieren, oder man geht eben den Schritt, und das probierst du aus, eben zu Hause einen eigenen Server einzurichten.
Genau, ich mache so eine Doppelstrategie. Das eine ist, wer sich dafür interessiert, es gibt halt gebraucht bei eBay zum Beispiel sogenannte Thin Clients. Das sind so kleine IBM Lenovo Kisten, wo früher mal so ein Microsoft Windows 11 oder 10 drauf war mit einem Office-Paket, die so als kleine Bürorechner genutzt wurden. Die sind jetzt so in den Austauschwellen, kommen wieder zurück, kriegt man so für 120, 30 Euro. Und man kann darauf einen Heimserver relativ einfach installieren. Es gibt eine sehr, sehr einfach zu bedienende Version, die nennt sich Umbrell, die mit einem App Store arbeitet, auf einer Linux-Distribution und einem Docker, wo du praktisch dann die im Docker-System quasi selber Nextcloud, Pi-hole oder ähnliche Dienste halt hosten kannst auf deinem Server, der bei dir zu Hause steht, und kannst dir praktisch damit eine eigene Instanz aufbauen.
Was heißt Docker-System?
Docker ist ja, sag ich mal, so eine Containerlösung im Betriebssystem, wo du praktisch drauf die Software installierst.
Okay, so ein bisschen wie bei Apple zum Beispiel, da hat man ja auch diese Pakete, ne, die man da installiert.
Genau, also du musst nicht groß Linux-Kenntnisse, sage ich mal, haben, um eine App zu installieren, sondern du hast wie beim Play Store oder beim App Store halt auch, gehst auf Installieren, dann installiert er das, dann kriegst du eine Config-Oberfläche und kannst das Ganze konfigurieren. Du hast halt auch bei Umbrell zum Beispiel eine grafische Oberfläche, siehst halt auch deine eingebundenen Festplatten, die Ressourcen, die Speicherlast und. Das ist relativ schick gemacht.
Genau, und wahrscheinlich Thin-Client auch relativ stromsparend.
Genau, also natürlich kostet es immer noch Strom, aber es gibt natürlich noch weitere Alternativen, aber ich finde es ganz charmant, weil es halt mehr darüber hinausgeht, nur eine Festplatte im Netzwerk zu haben. Mhm. Das kannst du auch mit einem NAS lösen. Auch ein NAS kann zum Teil Software und Mail-Server aufbauen. Aber das ist halt so die Grundsatzfrage, was willst du wo haben und wie willst du praktisch auch an die Daten herankommen? Mhm. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich möchte eine Alternative zu Google haben, um meinen Kalender zu pflegen, meine Kontakte zu verwalten, meine Daten zu teilen, vielleicht auch so etwas wie bei Google Docs, gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, dann ist Nextcloud eine Option, die dir das anbietet. Und da gibt es halt auch bei Nextcloud verschiedenste Versionen. Entweder ich hoste das selber auf meinem eigenen Server oder ich miete mir bei Hetzner, Ionos, All Inkle und wie sie alle heißen, eine Nextcloud-Instanz fertig konfiguriert da. Das geht beides auch. Und da muss man halt gucken, was will man. Wenn ich das selber auf meinem Server betreibe, muss ich natürlich auch die Konfiguration hinbekommen und bei mir selber administrieren und einrichten, damit ich von außen, also außerhalb meines Heimnetzwerkes, drauf zugreifen kann. Mhm. Wenn ich einen Dienst bei einem Anbieter, Hoster wie gesagt, Ionos, Hetzner etc. pp. Nehme, dann kann ich das natürlich über die Apps viel einfacher machen und habe weniger Konfigurationsaufwand. Aber beides ist machbar.
Genau, und die Sicherheit liegt natürlich auch in der eigenen Verantwortung, wenn man zu Hause stehen hat, ne, dass keine Klar. irgendwelche Fieslinge drauf rumstöbern. Genau, und bist du zufrieden mit deiner bisherigen Bastelei?
Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich bin auf jeden Fall hab diese Doppelstrategie halt praktisch die Daten doppelt zu führen, also einen regelmäßigen Sync zu Nextcloud, was Kalender und Kontakte angeht. Und auch wichtigste Daten, also die mir so extrem wichtig sind, dass ich sie nicht verlieren will, praktisch parallel zu hosten. Das heißt, ich werde natürlich sukzessiv irgendwann die Daten weniger bei Google oder bei OneDrive oder Cloud Drive lagern, sondern mehr halt so woanders zu verschieben. Momentan habe ich aber halt noch diese Doppelinstanz, um zu gucken. Mhm. Aber falls der Stecker gezogen werden sollte, alles, was wichtig ist, ist gesichert und vorhanden.
Und würdest du sagen, Laien können das auch machen oder ist das eher für die Experten, die erfahren sind, solche Sachen einzurichten? Oder ist das schon relativ einfach über Benutzeroberflächen machbar?
Das ist, glaube ich, für jemanden, der Computer interessiert ist, relativ simpel, das auch mal auszuprobieren. Dafür muss man nicht, wie gesagt, programmieren können oder ähnliches. Man muss an einigen Stellen so ein bisschen umdenken und sich ein bisschen reinarbeiten, aber es ist nicht Rocket Science, dass man das nicht machen könnte. Das geht.
Du hast ja so ein paar Geräte heute mitgebracht. Was hat es damit auf sich?
Ein ganz anderes Thema, was auch unter diesem Beispiel digitale Souveränität fällt. Wir hatten ja vor ein paar Tagen einen Stromausfall in Berlin. Mhm. Können sich unsere Hörer wahrscheinlich auch daran erinnern. Und was die wenigsten so auf dem Schirm haben, ist, viele haben ja dann gesagt, ja, das Internet zu Hause ist weg, kann ich verstehen, aber das Mobilfunknetz war auch weg. Mhm. Und dazu muss man wissen, so das deutsche Mobilfunknetz ist so 2-3, wenn es gut läuft, 4 Stunden Akku gepuffert. Aber dann bricht bei den Funkmasten auch die Verbindung weg und dann bist du offline. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du zu Hause offline bist, dein DSL, dein Glasfaseranschluss funktioniert nicht ohne Strom, Mobilfunk geht nicht mehr, wie kannst du denn dann kommunizieren? Und da gibt es eine Technologie, die basiert auf LoRa, Long Range, das ist eine Funkfrequenz im Megahertzband, die unter anderem auf einer gewissen Frequenz genutzt wird, um zum Beispiel Heizungen abzulesen. Mhm. Es gibt ja so Fernablese von Heizungen oder halt auch Übermittlung von Telemetriedaten beziehungsweise von Sensoren, die so im Stadtgebiet irgendwo rumhängen, Feuchtigkeits-, Luftgüte etc. pp. Und das wird zum Teil auch über LoRa gemacht, weil du extrem weite Strecken damit überbrücken kannst und es extrem energieeffizient und sparend ist. Und man kann dieses LoRa-Netz aber auch nutzen, um darüber zu kommunizieren. Im SMS-Style, also ich sag mal so 140 Zeichen, ohne Fotos, ohne irgendetwas, sondern rein textbasiert. Und kann quasi damit ein WhatsApp oder so wie WhatsApp-Kommunikation mit Kanälen und einzelnen Gruppen und ähnliches aufbauen. Da gibt es zwei Dienste, die Open Source sind und sich bewährt haben. Das ist Meshtastic und Meshcore. Mhm. Die praktisch dann solche kleinen Geräte, wie ich mit habe, solche beispielsweise, ich habe hier mit das Helltech V3, das ist so ein LoRa-Board mit Wi-Fi und Bluetooth verbaut, was du mit der Helltech beziehungsweise mit der Meshcore oder Meshtastic-Software flashen kannst. Und dann kannst du an diesem Netz teilnehmen.
Okay.
So ein bisschen wie Funker, Amateurfunker, aber halt mit einem digitalen Anstrich, sag ich mal.
Also kann man auch nur mit Leuten kommunizieren, die auch solche Geräte haben,
ja,
und Teil dieses Netzes sind.
Genau, aber das sind verdammt viele. Also damit ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, ich habe mit dem Note hier vom Studio zum Beispiel aus, kann ich mit Menschen kommunizieren, die in Kassel, in Halle, in Leipzig sitzen.
Okay.
Also ewig weit weg. Ich habe zum Teil auch weitere Verbindungen hinbekommen. Mhm. Ja, und mit denen kann ich schreiben.
Okay.
Und das wird praktisch, Mesh ist ja ein großes Netz und die Nachrichten werden praktisch dann über diese, bei Meshcore heißen sie Kompagnons, wird das praktisch die Nachricht weitergespielt und gereicht.
Okay, dann und, zum nächsten Punkt, eben genau, der am nächsten dran ist und genau, so weiter und so fort.
Genau, maximal 64 Mal.
Okay.
Das ist die größte Anzahl bei Meshcore. Bei Meshtastic sind es nur 7. Mhm. Aber ich kann damit weite Distanzen überbrücken und es gibt überall auf der Karte sowas wie Repeater dazwischen, die halt auch nochmal den Weitertransport der Nachricht unterstützen.
Und Kosten ist nur Anschaffung dieser Geräte wahrscheinlich. Da braucht man keine monatliche Gebühr oder irgendwie
Nein.
sowas. Okay.
Man muss sich auch nicht registrieren, man muss sich auch nicht irgendwie zertifizieren. Man kauft nur die Hardware, flasht sie selber und ist part of the game.
Perfekt. Auf jeden Fall eine gute Idee. Dann muss man natürlich hoffen, dass möglichst viele Leute auf diesen Zug aufspringen und das nutzen, damit man auch eben die entsprechenden Kontakte bekommt. Aber ja, so eine Sendung ermutigt ja vielleicht die Leute, an einem kalten Winterabend so ein Meshcore-System auch bei sich aufzubauen.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank, Christian. Und da bin ich gespannt, wie dein Projekt weitergeht.
Es gibt eine neue Switch. Also, es gibt schon länger, aber ich habe ein bisschen gehadert, ob ich sie brauche, ob ich sie möchte. Und sie ist da.
Und jetzt spielst du Animal Crossing in Dauerschleife.
Ich habe tatsächlich vorher auch schon Animal Crossing gespielt. Also, ich muss dazu sagen, ich bin nicht der Vollzeit-Gamer. Aber ich habe so ein Faible für diese Mario-sonstig-was-Sachen. Das finde ich cool, also ich würde nicht, Minecraft reizt mich nicht oder Resident Evil und Quake und ich habe keine Ahnung, was man da alles drauf spielen kann.
Du bist eher der Casual Gamer,
heißt
wie
das
man
so?
Das so schön sagt. Ich glaube, ach, ja.
Na gut, da bin ich ja so ein Casual-Typ. Genau, und ich habe auch Animal Crossing gespielt. Ich sage mal so, das digitale Kleingärtnern. Hatte das vorher auch schon auf der Switch 1, aber es gibt jetzt seit Montag das Upgrade-Pack für, wenn du das schon hattest, kannst du für 5€ praktisch dann auf die Switch 2-Version upgraden.
Okay.
Und es ist schon cooler geworden.
Sieht also schöner aus wahrscheinlich.
Ja, es ist nicht nur eine grafische Frage. Also das Ding ist monströs größer geworden.
Mhm.
Aber es ist auch irgendwie cooler. Also alleine Mario Kart World auf der Switch 2 zu spielen, ist ein Unterschied zu der 8er Version auf der Switch 1. Also das macht einfach viel mehr Laune.
Hat, glaube ich, ein OLED-Display auch, ne?
Nee, hat's, glaube ich, nicht.
Hat's nicht?
Okay. Nee, also man munkelt ja, es kommt irgendwann nochmal, ähnlich wie bei der ersten Switch auch, eine OLED-Version.
Mhm.
Hat's aktuell nicht, aber c'est la vie, also merke ich nicht.
Also voll zufrieden mit der Switch 2.
Ja. Das Einzige, was so ein bisschen, was man wissen muss, wer die eingefleischten Switcher wissen das, wer noch die alten Pro-Controller hat, die funktionieren leider nicht unbedingt an der neuen. Da muss man halt gucken, wenn man, dass die kompatibel sind, also bei zusätzlichen externen Controller. Und was mir nicht klar war, habe ich mich nicht gut informiert, Micro-SD-Karte. Bei der alten Switch konnte ich ja eine Micro-SD-Karte rein packen. Mhm. Und die musste, sollte schnell genug sein, aber musste jetzt nicht, wie gibt es den Ultra, Ultra Extreme?
Ja, gibt es ja so verschiedene Stufen.
Genau. Und das war aber egal. Und ich habe jetzt bei der neuen das Problem gehabt, die frisst nur eine Sorte, nämlich die sogenannten X-Karten. Also muss ein spezielles X drauf sein.
Okay.
Und da bin ich mir nicht runtergefallen, was da 512 Gigabyte kosten.
Ja, ja.
Das war mal richtig teuer, gleich 100 Euro,
ja,
um den Speicher ein bisschen zu erweitern. Aber ja, muss man haben.
Ja, aber das ist oft ein Problem. Ich habe mir, glaube ich, in der letzten Sendung im vergangenen Jahr erzählt, eine neue Kamera gekauft. Und ja, die ist insgesamt schneller. Und um diese Geschwindigkeit zu erreichen, braucht man auch die schnelleren SD-Karten eigentlich. Und da habe ich auch geguckt, von SanDisk eine 64 Gigabyte in dieser höchsten Geschwindigkeit kostet 250 Euro. Und ja, die normalen, die kosten ein Zehntel davon. Bislang habe ich mich noch nicht dazu durchgerungen, die zu kaufen.
Und da ist ein neues Problem aufgefallen. Kannst du noch die Anfangszeit der USB-Sticks?
Ja.
Also, ne, wo so 5 Gigabyte oder da hast du irgendwann so einen Kasten gehabt mit USB-Sticks, den du nicht mehr gebraucht hast, weil der Speicher zu klein ist, weil der natürlich den nächstgrößeren, um alle Daten mitzutransportieren.
Ja.
Ich habe dasselbe Gefühl, passiert gerade mit den Micro-SD-Karten.
Hm.
Was machst du mit diesen alten Dingern?
Ja.
Also zum Wegschmeißen zu blöde, aber kannst du auch nicht so richtig recyceln.
Ja, das ist echt ein Problem. Eine Lösung eines Problems wird WhatsApp demnächst lösen. Man kann ja schon seit längerem auf dem Smartphone, meine ich, Videokonferenzanrufe tätigen. Das ging aber bislang nicht in der Web-Version. Es gibt ja WhatsApp Web auch, da kann man im Browser auf seine ganzen Chats und so weiter zugreifen, auch auf die Gruppen, die man so abonniert hat. Aber man konnte bislang keine Gruppenanrufe tätigen. Und wie wir auf Cashys Blog gelernt haben, ist wohl gerade in der Entwicklung, eben diese Videoanrufe auch in der Webversion zu ermöglichen. Und das ist, glaube ich, für einige ganz spannend, weil man hat ja WhatsApp-Gruppen mit bestimmten, weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel eine Fotogruppe, da sind Fotofreunde drin und wir tauschen uns über WhatsApp aus. Und wenn wir uns als Videokonferenz austauschen wollen, dann müssen wir immer Microsoft Teams benutzen. Und wenn wir direkt über WhatsApp auch sprechen könnten, wäre das ja eine Vereinfachung.
Ich hätte da eine steile These. Ich glaube, dass WhatsApp Web ja in vielen Unternehmen wahrscheinlich so ein bisschen, wenn man im WLAN ist, funktioniert. Aber ich glaube, dass die Datenlast in den Netzwerken extrem hoch ist. Und wenn jetzt auch noch Videotelefonie über die Netzwerke kommt, also ein bisschen Befürchtung, dass die ersten Admins das wahrscheinlich abdrehen werden.
Weil ja, ja.
Das könnte zu so einem Blackout auf der Datenautobahn führen. Grundsätzlich finde ich das nett. Ich habe aber da, also ich frage mich halt mit der Kamerasteuerung, also nutzt er dann die externe Webcam oder wird er dann die durchgereichte Cam vom Smartphone nutzen?
Die Webcam bestimmt. Ist ja wie bei Microsoft Teams beispielsweise, gibt es ja auch eine Web-Version, die im Browser läuft, da kann man ja auch die Webcam auswählen, okay. Genau. Also das wird bestimmt so funktionieren. Aber vielleicht kann man ja sogar das Handy auch auswählen. Man kann ja die Pixel-Smartphones kann man ja seit einiger Zeit auch als Webcam an seinem PC nutzen.
Okay, also mit den iPhones bei Mac.
Mit den iPhones schon. Ja schon länger, genau.
Ja.
Du hast was gefunden in Sachen Google-Notizen, Christian.
Genau. Es gibt die Google-Notizen und auch Cashy hat geschrieben, dass die Notizen-Erinnerungen jetzt in Google Tasks wandern sollen. Also es ist, ja, wie soll ich sagen, alle Jahre wieder. Google schiebt ja manchmal oder macht so Verschiebebahnhöfe von Diensten. Manches wird dann auch im zweiten Schritt dann beerdigt und anscheinend geht es jetzt so ein bisschen Google-Notizen an den Kragen. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell Tasks da nochmal eine andere Bedeutung bekommt oder man das vielleicht im Laufe des Jahres irgendwie zusammenpackt. Ist jetzt so eine Prognose, aber das ist so das erste Anzeichen, finde ich immer, dass da Veränderungen im Raum stehen.
Oh, ich bin Heavy User von Google Notizen. Da muss ich mir dann was einfallen lassen. Ja, das wäre auf jeden Fall schade, aber vielleicht ist es ja wirklich nur eine Entschlackung des Dienstes, dass man da eine schärfere Trennung irgendwie hinbekommen möchte, weil eine Notizen-App gibt es ja sonst keine andere von Google, oder? Oder vielleicht will man es in Gmail vielleicht integrieren oder in Gemini,
ja, die wer haben, weiß. Wie ist das denn mal? Nee, das war Jamboard, das haben die eingestellt, ne? Vor ein paar Jahren.
Kann sein.
Ja, ja. Es gab mal so ein Miro Whiteboard-Klon, der so auch Notizen mitverwaltet hat. Das war, glaube ich, Jamboard. Das haben die aber eingestellt und ja, damit ist es weg.
Also Daumen drücken. Ich hoffe, dass Google Notizen erhalten bleibt, weil ich benutze es auch als Browser-Erweiterung. Da kann man immer ganz einfach sich Artikel oder irgendwelche Infos, die man sich merken möchte, speichern. Das ist eigentlich ganz praktisch. Noch ein Google-Thema, Christian. Das Pixel 10a. Haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, über die A-Reihe der Pixel-Smartphones. Und du hast was gefunden, dass eine Verschiebung anstehen könnte.
Genau, es geht um den Marktstart, der sich eventuell nochmal verschiebt. Also man weiß ja, dass die Pixel-Reihe, also das Pro XL, das normale Pixel und wie heißt es, Pro XL Fold? Na, ich glaube, also ihr wisst, was ich meine. Also die ganze große Pixel-Reihe, die kommt ja meistens immer kurz vorm iPhone. Also so August, Pi mal Auge. Und das A war in der Vergangenheit ja immer die abgespeckte Version, wobei abgespeckt heißt ja nur in einigen Funktionen, weil der Prozessor, anders wie bei Apple, wurde ja weiter durchgereicht. Also wir haben ja in der A-Serie auch immer den Prozessor, also beim 9a jetzt am Beispiel des 9er iPhone, Pixels. Wir haben noch nicht alle KI-Funktionen oder alle Fotofunktionen mit drin. Und beim 10er ist es halt so, dass es wohl ein paar Probleme gibt. Die wurden im Vorfeld auch schon in der letzten Zeit berichtet. Und normalerweise kommt es immer so im März, April, Pi mal Auge, auf den Markt. Und der Marktstart kann sich anscheinend laut Cashy nochmal verschieben.
Ja, wohl so in Richtung Mobile World Congress, ist ja diese große Mobilfunkmesse in Barcelona, die im März stattfindet, wohl so Mitte Februar, 17. Februar steht in seinem Artikel. Also mal gucken und wie dann die Specs aussehen. Aber du warst ja eigentlich immer zufrieden mit dieser A-Reihe, ne? So für Leute, die jetzt ein bisschen weniger ausgeben möchten, ist das ja immer eine ganz gute Alternative.
Also ich habe jetzt letztes Jahr das 9a geholt und tatsächlich wäre diesen Foto-Pixel-Look-Mark fährt mit dem 9a tatsächlich ganz gut. Was sie halt nicht hat, ist diese große Telelinse. Aber wenn man drauf verzichten kann,
ja,
problemlos.
Wo man vielleicht nicht drauf verzichten kann, ist die Casting-Funktion bei Netflix, Christian.
Wobei, tatsächlich, ich habe sie nie genutzt. Also mir war es gar nicht bewusst, dass sie noch existiert oder halt da ist.
Ich vor kurzem schon, in einem Hotel, glaube ich.
Echt?
Mhm.
Ja. Also Chip schreibt, dass Netflix die Cast-Funktion aus der mobilen App entfernt, wohl wegen sinkender Nutzung. Nur noch wenige Android-Nutzer streamen praktisch ihr Handy auf das TV. Ich kann das auf der einen Seite so ein bisschen nachvollziehen, weil jeder hat wahrscheinlich, der einen einigermaßen neuen Fernseher hat, da irgendwie so eine Smart-TV-Software drauflaufen oder hat so einen Amazon-Stick oder ein Apple-TV oder Waipu-TV und was es da nicht alles gibt und guckt da drüber Netflix, sodass kaum noch Leute, sag ich mal, es einfach auf den Fernseher spiegeln, außer wie gesagt eine Hotelsituation, aber selbst da habe ich mittlerweile erlebt, ist irgendwie auch so ein Netflix-Client mittlerweile auf den Fernsehern drauf.
Ja, aber da muss man sich ja immer einloggen, das ist ja auch so ein bisschen tricky, dann vergisst man beim Auschecken sich wieder auszuloggen und dann kann der nächste Hotelgast den Netflix-Account nutzen, ne? Deswegen eigentlich finde ich dieses Casting-Funktion ganz gut. Ich habe auch noch einen Google Chromecast zu Hause tatsächlich und da habe ich auch letztens Netflix drauf gecastet und das funktioniert ganz gut.
Okay, dann bist du einer wahrscheinlich der Heavy-User, die noch das Cast benutzen, aber Netflix meint, es wären weniger.
Markus, aber wie schwierig kann das sein, diese Funktion aufrechtzuerhalten, fragt man sich auch.
Vielleicht geht es auch ums Prinzip oder ganz steile These, vielleicht können wir jetzt so ein bisschen hell sehen, vielleicht bringt Netflix einfach auch so einen Stick auf den Markt.
Ja, oder so. Oder sie bringen die Cast-Funktion weiterhin, aber nur in der 20-Euro-Variante, damit man die teuerste Version
abnimmt. Ja, das kann auch sein.
Das kann auch sein.
Super Streaming Premium.
Genau, also, wenn ihr Google Chrome, nee, wie heißt das?
Netflix.
Nee, Google Chromecast Nutzer seid, dann müsst ihr vielleicht demnächst irgendeinen anderen Weg suchen oder Netflix abbestellen.
Heißt das nicht jetzt Google TV?
Genau, die haben ja eine andere Box jetzt. Aber diese kleinen Dongles, die waren ja eigentlich ganz niedlich. Es gab auch eine ganze Zeit den Chromecast Audio. Der wurde schon vor längerer Zeit eingestellt. Das war nur für Musikstreaming. Konnte man an die Musikanlage anschließen und dann mit seinem Smartphone eben Musik auf der HiFi-Anlage anhören. War eigentlich eine gute Idee. Leider eingestellt und gibt's auch nicht mehr. Habe ich mich im Nachhinein ein bisschen geärgert, dass ich mir keins gekauft habe.
eBay.
Apple macht Googles Gemini zu Siri-KI. Das war großes Thema jetzt zu Jahresbeginn, Christian.
Ich wusste nicht, ob die Hölle aufgeht oder, also wie soll ich sagen? Ich kann es nachvollziehen, es ist logisch.
Arbeiten eben zusammen, ne?
Ja, genau, da fließt ja auch sehr viel Geld, dass die Google-Suche da drauf ist. Ich bin mir unsicher, ob es ein Eingeständnis von Apple ist, dass sie es selber nicht hinbekommen und dann lieber sagen, bevor wir es schlecht machen, nutzen wir halt das beste Modell, was derer Meinung nach gibt. Ich finde sowieso, im KI-Markt hat sich im letzten Jahr relativ viel getan. Mhm. Also der Hype von ChatGPT hat sich auch so ein bisschen verbreitet. Wir haben Perplexity, Copilot, Gemini und Co. Und ich habe das Gefühl, Gemini gewinnt immer mehr an Fahrt und auch vom Ergebnis her finde ich meine Gemini-Erfolge besser, als wenn ich es bei ChatGPT reinkippe. Und von daher, ich kann den Move verstehen, bin aber so, also mein größtes Fragezeichen ist nicht, dass die Siri dadurch besser wird mit Gemini, sondern ich frage mich, was passiert mit dieser Apple Intelligence insgesamt? Also wandert da irgendwann auch Gemini mit rein.
Genau, das ist ja ein Riesenaufwand, überhaupt so ein KI-Modell selber zu entwickeln. Ne? Da macht es natürlich Sinn, auf so ein etabliertes zurückzugreifen. Und gerade die Userbase von Google ist ja auch viel größer als Apple, ne? Würde ich mal behaupten, wenn man sich insgesamt den Markt anguckt.
Ich glaube, Google verfügt halt einfach über diese Riesenmenge an Trainingsdaten, die sie halt über Jahrzehnte gesammelt haben. Mhm. Ne? Und da sind sie halt stark drin. Die Frage ist halt, was übernimmt Siri denn dann eigentlich an Funktionen? Also ist es dieses Kalender eintragen? Ist es, also das ist mir noch nicht klar, weil so die rudimentären Basics kann Siri auch, aber wie tief soll das im System integriert werden? Das finde ich halt noch das Spannende.
Das wird ja wahrscheinlich nicht alles sein, das wird irgendwie ein Teil der Funktion sein, ne?
Ja, und vor allen Dingen, wenn man HomePods hat, die laufen ja noch zum Teil auch mit der Siri und mit alten Chipsätzen. Also in so einem HomePod Mini ist, glaube ich, der, ich will jetzt nicht lügen, der Chipsatz von einem iPhone 13 oder so drin, mhm, oder 14. Mhm. Und offiziell ist ja erst ab 15 Pro Apple Intelligence Fähigkeit gegeben. Mhm. Also ich finde spannend, wie sich es denn da verhält. Müssen wir jetzt alle auch dann neue HomePods und HomePods Minis kaufen, um praktisch dann auch die verbesserte Siri zu haben? Wird das nach unten durchgereicht? Ich bin gespannt, wie das technisch funktioniert.
Mhm. Ja, ja, und wie die das dann implementieren. Das wird auf jeden Fall spannend. Also es wurde jetzt ja erstmal angekündigt zur konkreten Umsetzung. Werden wir wahrscheinlich später was hören, vielleicht zur WWDC, zu dieser Entwicklerkonferenz. Noch eine weitere Apple-Geschichte. Apple hat das Creator Studio angekündigt. Du bist ja großer Kritiker von Abo-Modellen und jetzt hat auch Apple ein Abo-Modell für Kreativsoftware. Und darin enthalten sind eben Programme wie Logic Pro, Final Cut Pro, Motion und so weiter und so fort. Die gehen da quasi so ein bisschen den Weg von Adobe und Co.
Jein. Weil du kannst Logic Pro oder halt auch Final Cut Pro immer noch einzeln als Volllizenz im App Store kaufen.
Genau, man hat weiterhin noch die Wahl, genau.
Genau. Ja. Und es macht das Abo-Modell ja Sinn, wenn du sagst, boah, ich habe jetzt, zwei Monate lang schneide ich hier meine Urlaubsvideos und wenn ich glaube 350 Euro kostet Final Cut in der Vollversion. Ich will nicht die 350 Euro ausgeben, sondern die, ich weiß nicht was, sind 12,99 € oder irgendwas und habe den vollen Funktionsumfang. Also dadurch, dass es monatlich kündbar ist, finde ich es okay, aber grundsätzlich wer tatsächlich sich näher und mehr damit beschäftigt, dem würde ich raten, kauf dir lieber die Vollversion, hast du mehr von.
Oder jetzt auf jeden Fall noch kaufen, weil man kann ja damit rechnen, irgendwann gibt es da nicht mehr diese Kaufoption. Adobe hat ja auch in der Anfangsphase Lightroom beispielsweise weiterhin als Kaufversion auch angeboten und irgendwann haben sie den Hahn dann zugedreht. Also wenn man der Verfechter von Kaufsoftware ist, dann sollte man vielleicht jetzt in dieser Phase noch zugreifen.
Kommen wir aber zum Anfangsthema. Was machen wir denn, egal ob es jetzt das Apple Creator Studio ist oder Adobe, wenn die Dienste abgeschaltet werden? Also haben wir eigentlich eine freie Alternative? Da würden jetzt einige sagen GIMP.
Affinity, die haben ja jetzt auf Free umgestellt, Affinity Photo, aber gehört ja AWS, zu Canva. Ne?
Bin ich mir auch nicht sicher. Also es gibt eigentlich so richtig eine klassische europäische, schrägstrich deutsche Antwort auf Bildbearbeitungssoftware.
Gibt es nicht, nee.
Gibt's nicht, nee. Also kenne ich keine.
Nee.
Außer unsere Zuschauer wissen eine, aber... GIMP kommt da nicht so ganz ran. Oder Inkscape war auch lange Zeit mal so ein Tool, aber nicht so vergleichbar.
Im Videoschnittbereich Blackmagic Design DaVinci Resolve ist kostenlos, läuft auch auf Linux.
Ja. Wie Data Becker, Movie Maker oder wie ist das Zeug?
Nee, das ist schon eine professionelle Software. DaVinci Resolve wurde in Hollywood-Produktionen eingesetzt.
Ja, aber ist ja auch nicht... Amerika frei, ist ja auch nicht Open Source, aber es gab doch mal so dieses deutsche Produkt Movie Maker und
Power Director.
Power Director, ich weiß auch nicht, ob das Data Becker war. Ich meine, das wäre der deutsche Booty da, was so in Zeitschriften immer als Mitgabe-CD dabei war.
Ja, oder wenn man ein DVD-Laufwerk gekauft hat oder DVD-Brenner oder so, ne? Da war das dann dabei.
Das heißt, so ein bisschen an, ob die alten Herren vom Krieg reden.
Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch so ein paar CDs zu Hause mit dieser Software. Ja, aber läuft natürlich unter Windows 11 nicht mehr so richtig gut.
Markus, was ist denn für dich eine optimale Zollzahl für einen Monitor?
Ich habe zu Hause zwei 27 Zoll Monitore und für den Schreibtisch, den ich habe, ist das eigentlich optimal, würde ich sagen.
Wäre ein 34er was? Also zwei 27 durch den 34er?
Glaube ich zu groß.
Curved ersetzen?
Nee. Zu groß. Aber es gibt jetzt eine Alternative, habe ich entdeckt, in Las Vegas vorgestellt von LG, wenn man ja ganz groß unterwegs sein will und einen ganz großen Schreibtisch hat, kann man jetzt einen 52 Zoll Ultra-Wide-Monitor von LG erwerben. Wäre das was für dich?
Nee.
Warum nicht?
Ich habe das Gefühl, da muss man auch ein Walking-Pad dazu haben, damit man immer sich zurückfallen lassen kann, um den Text zu lesen. 52 Zoll, also da kann ich mal einen Beamer unter die Decke schrauben und an eine weiße Wand gucken und das da dran projizieren.
Also das ist echt ein Riesenmonster. Ich kann ja den Artikel mal verlinken von slashcam.de, da habe ich das gefunden. Da sieht man den größten Vergleich zwischen dem 39-Zoll-Modell und diesem 52-Zoll-Modell. 39 Zoll ist ja auch schon relativ groß und das sieht aus wie der kleine Bruder dieses riesigen Gerätes. Aber ja, wenn jemand vielleicht viel Videoschnitt macht oder auch Gaming, dann ist das vielleicht irgendwie was für den Gamer unter euch. Ist, glaube ich, in dieser Gaming-Reihe auch Ultra Gear, ist, meine ich, diese LG Gaming-Monitor-Reihe. Also wer es braucht, Preis steht glaube ich noch nicht fest, habe ich zumindest in diesem Artikel noch nicht gefunden. Aber ist auf jeden Fall ganz interessant, dass sowas in der Größe möglich ist und angeboten wird. Auf jeden Fall sinnvoller vielleicht, als zwei riesige Monitore anzuschließen und dann hat man ja auch immer die Lücke dazwischen. Gerade für Gaming ist das ja störend, wenn man auf beiden Bildschirmen gleichzeitig das Spiel spielen möchte, dann hat man ja immer diese Lücke, wenn man zwei Monitore hat und da ist es halt auf einem großen Monitor. Also könnt ihr euch ja mal reingucken. Auf jeden Fall ganz interessant.
First World Problem, aber wirklich.
Dann haben wir ja über KI schon gesprochen. ChatGPT hat jetzt angekündigt, oder OpenAI besser gesagt, die ja ChatGPT entwickeln und anbieten, dass jetzt demnächst Werbung angezeigt wird in ChatGPT. Bislang ja noch nicht, so wie ich das mitbekommen habe. Aber irgendwie muss sich das Ganze ja auch finanzieren und offensichtlich finanziert es sich nicht nur ausschließlich durch die Abo-Preise, die man so bezahlt, sondern man will auch noch Werbeeinnahmen generieren. Was hältst du davon, Christian?
Ich wollte ja sagen, wir haben ja schon mit Daten bezahlt und jetzt muss man wohl noch mehr Cash machen. Weiß ich nicht. Also ich würde es nicht machen. Ich komme mit den Gratis-Versionen, wenn ich sie mal nutze, tatsächlich gut aus. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich so ein bisschen nicht mehr so overhyped von KI bin. Also ich finde es manchmal sogar eher störend, wenn Google alles noch in KI da unterpromptet. Mir würde auch die normale Google-Suche reichen. Und auch so aus Klimaaspekten muss ich es auch nicht haben, sondern ich nutze tatsächlich sehr selektiv oder auch gezielt dann ein KI-Modell, um Texte vorzuformulieren oder irgendetwas. Aber es ist nicht mein, muss nicht mein stetiger Begleiter sein.
Ja, und bei Google sind ja auch diese KI-Such-Sachen direkt oben und man guckt da ja auch sofort hin. Ne? Das ist, finde ich, auch ein bisschen gefährlich. Und manchmal steht da eben auch Quatsch drin. Ja. Und das finde ich irgendwie ein bisschen gefährlich, die Entwicklung. Mal gespannt, wie die das machen wollen mit der Werbung. Ich hoffe, dass da nicht im, Geburtstagsbrief an die Oma dann plötzlich noch ein Werbeslogan von Firma XY drin steht.
Dieser Prompt wurde Ihnen wieder
von Radio Uckerwelle.
Ja, oder von McDonald's. Das nächste Chicken. Nein.
Genau, ja, aber war so ein bisschen zu erwarten, finde ich, auch gerade für die Free-Version. Ja, ja. Ich hoffe, dass es zumindest nicht in den Bezahlversionen Einzug hält. Das wäre auf jeden Fall, finde ich, ein bisschen ungerecht.
Ja, wie vorhin beim Thema Netflix. Mit wenig Werbung 4,99 und dann das volle Programm 30 Euro aufwärts.
Mit Cast-Funktion, genau.
Ja, Chatcast.
Ja, noch eine CES-Geschichte, die ich entdeckt habe. HP hat einen interessanten Computer vorgestellt, nennt sich Elite Board G1A. Und das erinnert so ein bisschen an Commodore-Zeiten. Das ist nämlich ein Computer, der in einer mega flachen Tastatur eingebaut ist. Hatte man ja früher öfter. Commodore oder Atari hatte man diese Tastaturen, wo die ganzen PC-Komponenten drin Amiga. Waren. Und oder Amiga, genau. Und jetzt geht das eben alles durch diese Snapdragon-Prozessoren, haben wir ja schon drüber gesprochen, die im Windows-Bereich jetzt Einzug halten. Geht das eben alles so klein, dass man das in so eine Tastatur einbauen kann. Und die Tastatur, die sieht aus wie eine normale Tastatur. Das sieht man ja gar nicht an, dass da ein ganzer Computer drin ist. Das ist schon beeindruckend.
Willst du sowas kaufen?
Vielleicht für einen Zweit-PC irgendwo, den man nur für Internet braucht oder so, wäre es vielleicht eine Alternative. Hm. Du nicht?
Ich war ja früher so ein iMac-Nutzer und bin mittlerweile tatsächlich davon ab, weil ich sage, ich finde es eigentlich mittlerweile wieder sehr charmant, Rechner, Monitor und Co. getrennt zu haben, weil wenn irgendwas kaputt ist, schickst du die ganze Kiste weg.
Genau, das ist ja ohne Monitor, das ist ja nur die Tastatur.
Ja, aber du schickst die Tastatur ja mit. Also du hast dann ja praktisch nur den Monitor da und vielleicht eine Maus, aber das ganze Ding ist ja weg.
Ja.
Und du kannst vor allen Dingen die Tastatur nicht wechseln, weil ich sag so, manche wollen ja einen bestimmten Anschlag haben oder eine mechanische Tastatur oder Schere oder Butterfly, was es dafür alles nicht gibt. Und da bist du ja gefangen an der Tastatur, die dann verbaut ist. Also,
das stimmt. Also man muss sich im Einzelfall angucken, aber... Ja. Die Idee ist auf jeden Fall gut und man braucht auch nur ein Kabel. Man schließt quasi die Tastatur mit einem USB-C-Kabel an den Monitor an. Das Ding wird mit Strom versorgt, das Videobild wird übertragen. Also ist eine relativ cleane Arbeitsumgebung dadurch. Also das finde ich schon eigentlich ganz spannend. Mal gucken, ob da ein paar Nachahmer noch kommen. Ja, und ein nicht so schönes Thema, auch KI-bezogen, die Preise für Arbeitsspeicher und auch für sonstige Speicher, Festplatten, SSDs, die sind ja in den letzten Wochen und Monaten regelrecht explodiert, eben aufgrund dieses KI-Booms, weil eben viele ja, Rechenkapazitäten benötigt werden für die KI-Berechnung. Ja, da ist, glaube ich, gerade nicht so eine gute Zeit, sich einen neuen Rechner zusammenzustellen. Ich habe gehört, Steam, diese Spielefirma, die wollen ja diese Steam-Box jetzt auch auf den Markt bringen. Und aufgrund der höheren Preise für die Komponenten ist der Launch-Termin wohl verschoben worden, wird gemunkelt. Also das ist gerade auf jeden Fall keine gute Gelegenheit, sich PC-Komponenten zu kaufen. Aber du bist gerade versorgt, Christian, oder brauchst du was für dein Projekt?
Nö.
Nö. Also alles fein bei dir. Sehr also gut.
Zumindest ist ausreichend vorhanden.
Alles klar. Hast du denn auch eine App dabei? Wir kommen schon zum Ende der Sendung und wollen euch natürlich wieder ein paar App-Tipps mit auf den Weg geben.
Tatsächlich, wie vorhin schon gesagt, ich würde heute mal die Meshcore-App droppen, weil es praktisch ja das Einfallstor ist, um in diesem Mesh-Netzwerk zu machen. Und sie ist auch ganz gut gemacht. Also ich finde sie schöner als die Mesh-Testing-App. Deswegen Meshcore, super, kostet nichts, läuft auf iOS sowie auf Android und ist eine schöne Alternative, um in diesem LoRa-Netz mal mitzusprechen.
Gibt es auch für Linux, Desktop, ja. Windows, Mac und so, gibt es da auch Software?
Es gibt eine Web-Oberfläche, also du kannst praktisch die Node auch einfach per USB-C an den Rechner klemmen und hast eine Web-Oberfläche, also brauchst die App tatsächlich nur für Tablet oder mobiles Device.
Heute ist ja Dienstag, Logbuch Digitalien läuft ja immer am Dienstag und gestern war demnach Montag und wer Montagabend gen Himmel geschaut hat in Braunschweig und auch in ganz Deutschland, der hat ja was ganz Besonderes wahrgenommen, nämlich Polarlichter. Da musste man früher nach Norwegen oder so fliegen, um die zu sehen. Und jetzt sieht man das Ganze auch vor seiner Haustür und das war ziemlich stark. Ich bin im westlichen Ringgebiet vor die Tür gegangen und da hat man es mit bloßem Auge entdecken können. Und hast du es auch gesehen, Christian?
Nee, aber ich habe so ein anderes Meme dazu gesehen, wo jemand mit dem Auto an der Ampel war und ein Eisbär an der Scheibe geklopft hat. So nach dem Motto, neue Gäste, wenn die Polarlichter schon so weit runterkommen, haben wir irgendwann auch die Eisbären hier.
Ja, so weit ist es noch nicht, aber wenn ihr Polarlichter sehen wollt und angeblich heute am Dienstagabend gibt es noch mal so ein bisschen Gelegenheit, wohl schwächer als gestern, aber es wird wohl noch mal die Gelegenheit geben, dann könnt ihr euch die App Polarlicht runterladen, habe ich auf Android ausprobiert und da wird man dann benachrichtigt, wenn die Chance gut ist, Polarlichter zu sehen. Also unbedingt mal ausprobieren. Ja, und das war's auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Wir hören uns wieder in 4 Wochen. Es ist am 17. Februar. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.